Herzlich willkommen, liebe Zuschauer im International Ministry Training. Und wir haben ein neues Curriculum, ein neues Bibeltraining, nämlich Jesus ist der gute Hirte und führen wie Jesus. Wir möchten gerne Leiterschaftskultur prägen, so wie Jesus es geprägt hat. Und am Anfang unserer kleinen Lektion heute wollen wir noch beten, dass der Heilige Geist uns hilft und dass wir Gottes Wort besser verstehen. Heiliger Geist, ich danke dir, Herr, dass du der Autor der Schrift bist, Herr, und dass du uns hilfst, auch dein Wort besser zu verstehen, Vater. Lenke uns und leite uns, auch wenn wir heute sprechen über Prophetie und wie wir gut und sicher Prophetie prüfen dürfen, so danken wir dir, Herr, dass du uns lenkst und leitest und dein Wort offenbarst. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Wir möchten heute eine kleine Extra-Bibelschule machen, weil eigentlich wäre heute ein anderer Lehrer dran und ich springe heute nur ein. Deswegen verzeiht mir, wenn es heute so ein bisschen improvisiert ist, aber wir sprechen heute, der gute Hirte gibt Schutz. Und wir leben in Zeiten, wo viele, viele Prediger über YouTube ihre Lehren verbreiten und immer wieder werde ich gefragt, Mario, was hältst du von diesem Prediger, was hältst du von dem Propheten? Und ich habe ja gar nicht alle immer die Zeit, die ganzen Propheten zu hören, mir das alles anzuhören, was sie zu sagen haben. Und heute diese Schulung soll dich befähigen, nämlich alles zu prüfen, was du so hörst in den Kirchen oder auf YouTube, wo es ja mannigfaltige Lehren gibt. Denn ein reifer Christ lernt, das Gute vom Schlechten zu unterscheiden. So heißt es auch im 1. Thessalonicher 5. Dann sollen wir alles prüfen, das Gute behalten wir. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, was ist eigentlich Prophetie und was ist die Funktion von Prophetie und wie können wir gute Prophetie von schlechter Prophetie unterscheiden. Nun, Gott ist ein prophetischer Gott. Wenn Gott spricht, dann geschieht Schöpfung, dann geschieht etwas Neues. Im 1. Mose 1, Vers 3 heißt es, dieses Wort, was so gut bekannt ist, und Gott sprach und es werde Licht. Im Hebräischen heißt es eigentlich, und Gott sprach und es ist Licht. Das spiegelt so ein bisschen wider die Schöpfungskraft, die in Gottes Wort ist. Die schöpferische, die prophetische Kraft. Gottes Wort verändert Umstände. Gottes Wort bringt neues Leben, wo tot war. Wir erinnern uns an Hesekiel, der Prophet, der im Tal der Totengebeine steht und der Geist Gottes führt ihn dorthin und Gott fragt ihn, glaubst du, dass diese Totengebeine wieder leben? Und Gott sei Dank war Hesekiel ein weiser Prophet. Er wusste um seine begrenzte Kraft, er wusste um die menschliche Kraft von Worten, die nämlich keine Kraft haben. Und er sagt, Herr, du weißt es. Ein echter Prophet, er wird nicht mit eigenen Worten versuchen, Dinge zu verändern, sondern immer durch Gottes Wort. Und dann sprach der Geist Gottes zu ihm, weissage, prophezeie über diese Gebeine, dass sie wieder leben. Und er sprach das Wort des Herrn. Das ist eigentlich die Natur von Prophetie. Prophetie ist eben nicht menschliche Weisheit, menschliche Worte, durch menschliche Kraft Dinge zu verändern, sondern Gottes Wort für Gott. Und das ist nämlich eigentlich die Übersetzung aus dem Wörtlichen Prophemie. Prophetie heißt pro für jemanden und Femi heißt sprechen. Wer prophetisch redet, der spricht für Gott, nämlich Gottes prophetisches, kreatives Wort. Luther übersetzt das Wort mit Weissagen. Nun, ich bin ein Fan von Elberfelder, da steht prophetisch reden. Weissagen ist immer so ein bisschen die Assoziation, die wir haben, da sitzt da so ein armes Mütterchen mit grauen Haaren und ein Kopftuch und vor ihr ihre Glaskugel und dann weissagt sie dann die Zukunft oder so. Das ist nicht, was Prophetie ist. Prophetie kann sein, dass die Zukunft vorausgesagt wird. Prophetie ist aber eigentlich für Gott sprechen, sein Herz teilen, seine Gedanken teilen, seinen Willen teilen. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung oder die Grundnatur von prophetischen Reden. Gottes Wort verändert Geschichte. So lesen wir es auch in Jeremia 49, Verse 16 bis 18, wo Gott versprochen hat, sein Volk, das unter alle Völker zersprengt war, wieder zurückführen wird. Und diese Erfüllung seines Wortes haben wir mit der Gründung des Staates Israel in 1948 haben wir selber gesehen. Wir sehen auch, Gottes Wort erfüllt sich nicht sofort, sondern auch erst nach Tausenden von Jahren, weil Gott ist ein ewiger Gott, er ist nicht an Zeit und Ort gebunden. Nun kommen wir zu dieser einen Dimension, nämlich die Prophetie kann sein, dass jemand die Zukunft voraussagt. Wir haben hier ein sehr schönes Beispiel und vielleicht auch ein praktisches Beispiel, wie wir mit Prophetie umgehen. Da haben wir die Stelle in Apostelgeschichte 11, Vers 27 und 28. Da heißt es hier, in diesen Tagen aber kamen Propheten. Darauf kommen wir nochmal. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Gabe der Prophetie und dem Amt des Propheten? Das sind auch nochmal zwei verschiedene Dinge. Aber hier kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia herab. Einer aber von ihnen hatte den Namen Agabus. Er stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Sie trat auch unter Claudius ein. Sie beschlossen aber, dass sie, je nachdem wie einer von den Jüngern begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern, die in Judäa wohnten, etwas senden sollte. Das taten sie auch, indem sie es durch die Hand des Barnabas und Saulus an die Ältesten in Jerusalem sandten. Hier haben wir ein sehr schönes Zusammenspiel zwischen zwei Charismen. Charisma ist auch wieder ein griechisches Wort und heißt so viel wie Geschenk. Geschenk aus Liebe. Geistesgaben sind Charismen. Sie werden nicht verdient. Sie werden nicht gegeben an Menschen, die eine große Tugend haben oder keine Fehler gemacht haben. Charismen sind Gaben, die Gott uns schenkt aus Gnade. Gnade, die geflossen ist durch das Kreuz Jesu Christi. Durch seinen Kreuzestod ist alles, was wir haben, alles, was wir bekommen von Gott, ist Gnade. Es gibt nichts, auch noch nicht mal Charismen, wo wir sagen können, ich habe ein Charisma bekommen, weil ich so ein toller Mensch bin oder weil ich so toll gelesen habe in der Bibel oder viel gebetet habe. Nein, Charismen sind Gnadengaben. Und hier ist, wie gesagt, ein Prophet, der tatsächlich etwas voraussagt. Er sagt eine Hungersnot voraus in der Gemeinde, im Kontext eines Gottesdienstes. Nun, jetzt kommt ein interessanter Bericht, dass hier die Geistesgabe, die finden wir im 1. Korinther 12, da heißt es ein Wort der Erkenntnis. Gott schenkt ein Wort der Erkenntnis, das war die Erkenntnis, dass etwas in der Zukunft passieren würde. Und diese Geistesgabe, dieses Charisma, war gekoppelt mit einem weiteren Geistesgabe, die kurz danach geschenkt wurde vom Heiligen Geist, nämlich einem Wort der Weisheit. Beides finden wir im 1. Korinther 12, Verse 8 bis 10. Nun, was ist der Unterschied zwischen einem Wort der Erkenntnis und einem Wort der Weisheit? Ein Wort der Erkenntnis ist, wie das Wort schon sagt, ein Wort. Da steht nicht Gabe der Erkenntnis. Wenn du zum Beispiel mal zu jemandem kommst und der hat ein Wort der Erkenntnis für dich und das trifft sogar ein, ja, dann brauchst du nicht zu sagen, oh, wow, ich habe das Orakel von Delphi gefunden oder das Orakel von der International Church, zu dem gehe ich nochmal, ne? Und dann sagt er mir genau wieder den Willen Gottes. Nein, nein, Vorsicht, es ist nur ein Wort der Erkenntnis, es ist ein Splitter von Gottes Allwissenheit in einem bestimmten Kontext, zeitlich begrenzt, geschenkt, und das war hier die Voraussage, es wird eine Hungersnot kommen. Nun hätten jetzt alle von dem Gottesdienst gesegnet nach Hause gehen können und die Frau sagt, na, was habt ihr denn, habt ihr einen schönen Gottesdienst gehabt? Oh, es war ganz herrlich, da war sogar ein Prophet, war da, hat uns eine Prophezeiung gegeben und ein Jahr später, tatsächlich, Schatz, es ist in Erfüllung gekommen. Dafür ist Prophetie nicht da, dass wir schöne Gefühle haben oder dass wir einen schönen Gottesdienst haben, sondern es war gekoppelt mit einem Wort der Weisheit. Was ist der Unterschied zwischen Erkenntnis und Weisheit? Erkenntnis ist ein Splitter von Gottes Allwissenheit. Weisheit ist die Kraft und die Befähigung von Gott, Dinge, die ich erkannt habe, in die Praxis umzusetzen. Es gibt sehr viele Christen, die sind vollgepackt mit Erkenntnis, die sind wandelnde Bibliotheken, die wissen alles, wenn du sie fragst, aber sie bringen nichts auf die Reihe, sie bringen nichts auf die Straße. Weisheit ist die Gabe Gottes, Gelerntes oder von Gott Geschenktes in die Praxis umzusetzen. Ja? Und das war eben das Wort der Weisheit. Aha, es kommt eine Hungersnot und jetzt wollen wir aus dieser Erkenntnis nicht nur sagen, wir hatten einen schönen Gottesdienst, sondern wir werden jetzt eine Spendenaktion starten für die arme Gemeinde in Jerusalem. Das heißt also, Prophetien sind ein Splitter von Gottes Allwissenheit und werden weitergegeben durch entweder das Amt des Propheten oder durch Leute, die eine Gabe der Prophetie haben. Die Differenzierung machen wir gleich. Nun, wofür sind Prophetien eigentlich da? Wir haben die Definition im 1. Korinther 14, und zwar in Vers 3. Und dort sagt Gottes Wort, wer aber prophezeit, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Das heißt also, Prophetie, jemand, der für Gott redet, hat ein Ziel. Dieses Ziel ist die Stärkung, die Erbauung. Das griechische Wort ist oikodomeo. Das ist wie in ein Haus zu bauen. Ich stärke damit Menschen, ich tröste Menschen. Das werden wir immer wieder erfahren, auch in der Seelsorge. Wir können einfach keine Menschen trösten, gerade Menschen, die durch tiefe Krisen gehen. Da merken wir immer wieder als Seelsorger, als Pastoren, meine Worte sind einfach wie Lumpen. Ne? Meine Worte können nichts bewirken, aber wenn der Geist Gottes über uns kommt, wenn wir eine Prophetie bekommen, dann werden Menschen ganz tief getröstet. Nicht durch meine Kraft, sondern durch die Kraft des Wortes Gottes. In Apostelgeschichte 15 sehen wir ein schönes Beispiel, wie Prophetie sogar Heilung brachte für eine ganze Gemeinde. Wir lesen nämlich von der Gemeinde in Antiochien. Die Gemeinde in Antiochien war eine besondere Gemeinde, weil sie eine internationale Gemeinde war. Da waren sowohl die Juden, die Jesus folgten, kein Schweinefleisch, Schabbat und Beschneidung. Ne? Halleluja, ich melde mich freiwillig. Wo ist das OP-Zelt? Ne? Aber es waren dann auch Internationale da. Da waren Perser, da waren Araber, da waren vielleicht sogar ein paar Germanen dabei, nicht wahr? Und die haben jeden Samstag natürlich gegrillt, Schweinefleisch gegessen, waren nicht beschnitten und alle waren in einer Gemeinde. Das war die erste internationale Gemeinde. Und sie wurden damals abgelehnt von der Gemeinde in Jerusalem, wo nur Juden waren, und das hat sie sehr verletzt. Es war, die ganze Gemeinde war eigentlich sehr entmutigt und sehr abgelehnt Und dann gab es das berühmte Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15, wo es diesen wunderbaren Lösung gab, auch durch den Geist Gottes. Und dann kamen Barnabas und Saulus wieder zurück nach Antiochien, ihre Gemeinde, ihre internationale Gemeinde, und mit ihnen, und das lesen wir in Apostelgeschichte 15, Vers 30, nachdem sie nun entlassen waren, kamen sie nach Antiochia hinab und sie versammelten die Menge und übergaben den Brief. Das war das Apostelkonzil, der Beschluss. Als sie ihn aber gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Und Judas und Silas, die auch selbst Propheten waren, ermunterten, haben wir hier wieder das Wort, ermahnen, trösten, ermunterten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Hier sehen wir die Kernkompetenz eines Propheten. Die Kernkompetenz eines Propheten ist Stärkung, ist Tröstung, ist Auferbauung. Hier sehen wir die Grundnatur der Prophetie im Neuen Testament. Prophetie ist aber auch Orientierung. Wir lesen das in Apostelgeschichte 13. Die Berufung des Barnabas und Saulus, des späteren Paulus. Da lesen wir hier, es waren aber in Antiochia, wieder unsere internationale Gemeinde, in der dortigen Gemeinde Propheten, aha, interessant, ne? Sie wurden nicht geleitet von Pastoren, sie wurden geleitet von Propheten und Lehrern, Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, aufgezogen worden war, und Saulus, unser späterer Paulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Deswegen liebt unsere Gemeinde so sehr auch Fast- und Gebetswochen. Weil wenn wir fasten und beten, dann werden auch die Gaben Gottes nochmal besonders aktiviert. Und hier sehen wir, wie Gott beruft, auch durch Prophetie. Das heißt also, wir sehen das auch in einer anderen Stelle in Timotheus. Das ist 1. Timotheus 4, Vers 14. Da ermahnt Paulus seinen Jünger Timotheus: Fache an, vernachlässige nicht das Charisma, die Berufung, die dir gegeben worden ist durch Handauflegung und Prophezeiung der Ältesten. Das heißt, Prophezeiung ist dafür da, zu trösten, zu Auferbauung, aber auch Gaben und Berufungen freizusetzen. Deswegen ist es so wichtig, dass eine Gemeinde danach strebt und danach sucht, reich zu sein in Prophetie und prophetischen Worten. So heißt es auch im 1. Korinther 14, Vers 1, strebt nach der Liebe. Jawohl, Liebe ist das Wichtigste. Dann heißt es aber, eifert nach den geistlichen Gaben. Nun, was ist Streben und was ist Eifern? Ne? Eifern, das griechische Wort heißt Seleo. Danach wurden auch die Seloten. Ne? Die Seloten waren so die IS der Juden. Ne? Das waren so die Terroristen, die haben geeifert für die Wiederaufrichtung des Staates Israel. So sehr sollen wir eifern nach Geistesgaben. Und dann heißt es, kommt noch eine Steigerung, strebt nach der Liebe, eifert nach den geistlichen Gaben, und dann kommt die absolute Steigerung. Besonders aber, dass ihr prophetisch redet. Warum? Weil nach 1. Korinther 14, wenn wir prophetisch reden, erbauen wir die Gemeinde, setzen wir Berufungen frei, setzen wir Gaben frei. Prophetie, sehen wir, ist eins der Kernstücke des Gemeindebaus, denn wir können Gemeinde Gottes nur bauen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Preis dem Herrn, und vor allen Dingen durch die Gabe der Prophetie. Nun, jetzt wollen wir noch mal ganz kurz darauf eingehen, auf einen scheinbaren Widerspruch, den wir aber ganz leicht lösen können. Das ist einmal das Wort aus 1. Korinther 12, Vers 29. da heißt es hier, durch Paulus, durch den Heiligen Geist, sind etwa alle Apostel? Das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort muss lauten, nein, ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Sind etwa alle Propheten? Nein. Ne? Sind alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle die Gnadengaben der Heilung, reden alle in Sprachen, legen alle aus, eifert aber nach den geistlichen Gaben. So, das heißt also, hier ist eine Differenzierung gegeben, nicht jeder hat das Amt des Propheten. Auf die Zungenrede als Geistesgabe, kann ich gleich nochmal auf ein anderes Video verweisen, das führt jetzt zu weit. Aber ich möchte gerne sehen, euch zeigen, es gibt eine Differenzierung zwischen dem Amt des Propheten und der Gabe, prophetisch zu reden. Das heißt nämlich dann zwei Kapitel später, 1. Korinther 14, 29, da heißt es, von den Propheten sollen nur zwei oder drei reden, die anderen sollen urteilen. Und dann Vers 31, denn ihr könnt einer nach dem anderen alle prophezeien, damit alle lernen und alle getröstet werden. Aha, ist das eigentlich ein Widerspruch? Sind alle Propheten? Nein. Können alle prophetisch reden? Ja, das ist erstmal so eine gewisse Spannung. Aber wir sehen, hier gibt es also eine Differenzierung zwischen prophetisch reden als Charisma, als punktuelle Gabe, die zeitlich begrenzt und auch von der Information begrenzt gegeben wird, und dem Amt des Propheten. Ein Prophet, der beim Abendessen Prophet bleibt, der, wenn er ins Bett geht, Prophet bleibt, wenn er morgens aufsteht, ist er auch Prophet. Das heißt also, ein Amt, was wie ein Mantel auf dir bleibt. Wir sehen das sehr schön bei Petrus. Da gibt es diese wunderbare Geschichte, wo Jesus seine Jünger fragt, was sagen die Leute, wer ich bin? Vielleicht kennt ihr die Geschichte, da sagen manche sagen, du bist der Prophet Elia, manche sagen, du bist Johannes der Täufer und so weiter und so weiter. Und dann fragt er Petrus und Petrus sagt ihm, du bist der Sohn des lebendigen Gottes und du bist der Christus. Und dann sagt Jesus zu ihm, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, das hat dir der Heilige Geist offenbart. Das heißt also, hier war ein Wort der Erkenntnis, was Petrus in dieser Minute bekommen hat, vom Heiligen Geist. Und 5 Minuten später sagt Jesus, meine Berufung ist es zu leiden, viele Drangsale zu erleben und ans Kreuz zu gehen und wieder aufzustehen von den Toten. Und Petrus antwortet ihm, das soll dir nicht geschehen. Und was sagt Jesus? Weiche hinter mich, Satan. Wow, das heißt also, der Petrus, der eben noch vor 5 Minuten mit einem Wort der Erkenntnis gesegnet worden ist, hat hinterher, war ein Sprachrohr des Satans. Wow, das sehen wir also, wie wichtig es ist zu sehen, dass prophetisches Reden ist nicht Gottes Wort. Gottes Wort ist das hier. Alles, was vom Alten Testament bis zum Neuen Testament ist, ist Gottes Wort. Das ist der Maßstab, das ist der Zollstock. Alles, was geredet wird in der Gemeinde, im Hauskreis, durch jemanden, der begabt ist von Prophetie, muss sich an diesem Maßstab messen, und darauf kommen wir jetzt. Nämlich der Auftrag, den Gott uns gibt, alles zu prüfen. Das eine haben wir eben schon gelesen, Propheten sollen in einem Gottesdienst 2 oder 3, da waren wahrscheinlich nur ziemlicher Andrang, die anderen sollen urteilen. Das ist eine interessante Regel in der Gemeinde in Korinth, nämlich die Regel, keine Schatten- und Winkelprophetie. Ich hatte das mal in einer Jugendfreizeit, da hatte ich auch mal jemanden, der war sehr prophetisch begabt, und dann hat er zu einer hübschen jungen Frau gesagt, komm mal zu mir in die Besenkammer, und dann hat er ihr dann prophezeit, dass sie seine Frau werden sollte und dass sie ihn heiraten sollte. Aha, Verstoß gegen diese Regel. Keine Winkel- und Schattenprophetie. Haben wir manchmal, ne? Bruder, komm mal zu mir, wir machen auch die Tür zu. Der Herr hat mir gesagt, du sollst mir heute 1.000 Euro leihen. Ne? Ich war, nein, nein, so geht Prophetie nicht. Prophetie hat Regeln. Nach 1. Korinther 14, 29 soll man so prophezeien, dass Dritte und Vierte und Fünfte urteilen können. Wer Prophetie gibt im Geheimen, ist ein falscher Prophet. Wer ein Prophet ist und sich von anderen beurteilen lässt, ist ein echter Prophet, weil er lässt zu, dass dieses Wort dich prüfen lässt und dein Maßstab ist. Im 1. Thessalonicher 5, 20 und 21 sehen wir auch den Auftrag an jeden Gläubigen, fähig zu sein, die Prophetie zu prüfen. Das heißt, wenn du sagst, ich bin von Propheten verführt worden, von Propheten missgeleitet worden, dann sage ich, schade, aber ich habe kein Mitleid mit dir, weil Gottes Wort sagt, du musst fähig werden, falsche Prophetie von richtiger Prophetie zu unterscheiden. Du musst mündig werden. Und wie wir das machen, das lernen wir jetzt. Meine Zeit ist begrenzt. Also, einen Gang höher. Wir haben den Prophetentest im Alten Testament. Und zwar der erste Prophetentest im Alten Testament finden wir im 5. Mose, Kapitel 13, 2 bis 4. Da heißt es hier, wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer, der Träume hat und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder, das soll es geben, und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er sagte, lass uns anderen Göttern, die du nicht gekannt hast, nachlaufen und ihnen dienen, dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der Träume hat. Wow! Wahnsinn! Pastor Mario, das kann ja gar nicht sein, dass falsche Propheten Wunder und Zeichen tun können. Das geht doch nicht. Wie kann Gott das erlauben? Dass falsche Propheten sogar heilen können. Kann das sein? Das kann sein. Lies selber. Es steht hier, falsche Propheten können Wunder tun und können sogar heilen. Wie können wir uns vor solchen falschen Propheten schützen? Wenn sie dich einladen, einem anderen Gott zu folgen, sollst du sie nicht fürchten und ihnen nicht folgen. Das heißt, predigen sie den wahren Gott der Schrift. Nummer eins. Nummer zwei finden wir in Jeremia 23, ab Vers 26. Da heißt es hier, wie lange noch haben die Propheten etwa im Sinn, sie die Lüge weissagen und Propheten des Truges ihres Herzens sind, beabsichtigen sie etwa meinen Namen bei meinem Volk in Vergessenheit zu bringen durch ihre Träume, die sie einer dem anderen erzählen, so wie ihre Väter meinen Namen über dem Baal vergaßen. Der Prophet, der einen Traum hat, erzähle den Traum, wer aber mein Wort hat, rede mein Wort in Wahrheit. Das heißt, wie können wir falsche Propheten von richtigen Propheten unterscheiden? Anhand seiner Theologie. Alles, was hier drin steht, ist unser Maßstab. Wenn jemand eine andere Lehre predigt, dann ist er ein falscher Prophet. Dann Nummer drei, der Substanztest. 5. Mose 18, 20 bis 22 lesen wir. Doch der Prophet, der sich vermessen sollte, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht befohlen habe zu reden, oder der im Namen anderer Götter reden wird, dieser Prophet muss sterben. Ja? Gut, dass wir im Neuen Testament leben. Ne? Im Neuen Testament werden Propheten nur geprüft, im Alten Testament wurden sie gesteinigt. Und wenn du in deinem Herzen sagst, wie sollen wir das Wort erkennen, das nicht der Herr geredet hat, wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das das Wort, das nicht der Herr geredet hat. So, und jetzt möchte ich mal alle Propheten, die zu Corona prophezeit haben, ne? Alle Kirchen werden schließen und Angela Merkel wird das Christentum abschaffen in Deutschland. Die Prophetien habe ich nämlich alle gespeichert, nicht wahr? Die sollen sich doch nochmal bei mir melden, nicht wahr? Das heißt also, Propheten, die Richtigen von den Falschen können wir erkennen. Ist das, was sie voraussagen, wird es eintreffen oder nicht? Das waren die Prophetentests des Alten Testaments. Und im Neuen Testament haben wir auch drei Prophetentests, die gehen aber ganz einfach. Nummer eins, ist das, was ein Prophet sagt, stimmt es überein? Das haben wir schon gehabt. Und ist das entsprechend der Bibel? Wir haben aber natürlich in dieser Schrift auch schwierige Stellen. Wir haben zum Beispiel den Prophet Elisa. Elisa wird uns berichtet, dass er einen Glatzkopf hatte. Eine Glatze. Und da waren 42 Kinder, die haben ihn dann geärgert und haben dann gerufen, Glatzkopf, Glatzkopf. Und der Prophet war so eitel, dass er dann diese Kinder verflucht hat und ein Bär ist gekommen oder zwei Bären und haben sie gefressen, nicht wahr? Und das sind schwierige Stellen. Sollen wir jetzt aufgrund dieser Bibelstelle auch unseren Nachbarn verfluchen, der seinen Müll immer bei uns vor die Tür kippt? Nein. Das heißt, der zweite Test ist, was würde Jesus tun? Ja? Das heißt, wir folgen nicht Elisa, wir folgen Jesus. Sollen wir Leute verfluchen? Sollen wir Propheten folgen, die andere Leute verfluchen? Nein, denn wir fragen uns, hätte Jesus Menschen verflucht? Hat er niemals gemacht. Er hat Menschen geheilt, er hat Menschen gesegnet. Und der dritte Test, den sehen wir halt eben, den haben wir auch schon gelesen, in 1. Korinther 14, Vers 3. Und da heißt es hier, wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Ich hatte mal eine Schwester, die kam weinend nach vorne nach dem Gottesdienst und dann sage ich, warum weinst du? Und dann sagt sie, ja, ich habe eine Prophetie bekommen, dass ich nächstes Jahr sterben werde und jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Dann habe ich gesagt, machen wir mal den Prophetentest nach 1. Korinther 14, Vers 3. Hat dich diese Prophetie erbaut? Definitiv nicht. Hat sie dich getröstet? Definitiv nicht. Hat sie dich gestärkt? Definitiv nicht. Dann sage ich, ab damit in den prophetischen Mülleimer. Das heißt, Gottes Wort ermahnt uns, strebt nach Prophetie. Ja, es gibt viel falsche Prophetie, aber das soll uns nicht davon abhalten, nach Prophetie zu streben. Und trotzdem sollen wir befähigt sein, Prophetie zu prüfen. Vater Gott, ich danke dir für unsere Lektion. Danke, Herr, dass du uns lehrst, gute Hirten zu sein. Hirten, die auch unsere Schafe beschützen und sie auch befähigen, echte Prophetie zu unterscheiden von falscher Prophetie, aber nicht verletzt zu werden, Herr, von falschen Propheten. Und dass wir sagen, wir wollen nichts mehr mit dem Thema zu tun haben, sondern wir wollen unsere Gemeinde erfüllt sehen von Prophetie, die biblisch ist, die gesalbt ist durch den Heiligen Geist, damit die Gemeinde Auferbauung erfährt, Ermutigung und Ermunterung. Vater, ich bete auch gerade jetzt für die, die sich ausstrecken nach der Gabe der Prophetie. Ich bete gerade jetzt, dass du sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist, denn dein Wort sagt, wir sollen danach eifern, wir sollen uns danach sehnen, Herr. Und so bete ich, Herr, dass du heute, gerade jetzt jeden, der diese Lektion schaut oder zuhört, dass du sie beschenkst mit deinem wunderbaren Charisma, der Gabe der Prophetie, damit du anderen ein Segen sein kannst, dass du andere trösten kannst durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Herr segne dich. Amen.